Zwischen Traum und Realität, Wahrheit und Lüge, gibt es einen Raum, in dem das Unmögliche möglich ist.
Glaubst du an so prophetische Träume?
Ein bisschen. Kann ich mir nicht vorstellen.
Doch, kann ich mir vorstellen.
Ach, krass.
Und außerdem ist die Story auch einfach so schrecklich. Ich will das auch nicht glauben, dass das wahr ist.
X-Faktor. Das Unfassbare. Der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von X-Faktor, das Unfassbare, der Podcast. Wir erzählen euch hier in diesem Podcast alle zwei Wochen eine originale X-Faktor-Geschichte und zwei entweder frei erfundene oder recherchierte Geschichten. Wir erzählen einander die Geschichten und wissen nicht, welche wahr und welche falsch sind. Jetzt sage ich aber erstmal Hallo, Lolita.
Hallo. Das Thema der heutigen Folge ist ja Vorahnung. Mhm. Hattest du schon mal das Gefühl, dass du weißt, dass jetzt gleich irgendwas Bestimmtes passiert oder so?
Voll.
Ja?
Oh, ich habe so krass manchmal so eine Intuition, die einfach so sagt, okay, this shit is, da ist irgendwas komisch, irgendwas ist shady und ich muss aufpassen oder sowas. Und ich meine jetzt nicht so dieses, ne, ja, es ist komisch, nachts durch die Straßen zu laufen, wenn irgendwie keine Lichter am Straßenrand sind. Sondern wirklich so Sachen, wo ich im Nachhinein war, ah, okay, da war dein Bauchgefühl richtig. Meistens war ich aber leider so, dass ich es ignoriert habe, weil ich mir dachte, oh, ich habe einfach nur Angst. Mhm. Ich finde es voll schwierig, auch zwischen Angst und so Vorahnung oder Intuition zu unterscheiden.
Voll, ne? Hast du das Gefühl, dass du so voll mit deinem Bauchgefühl verbunden bist? Also, dass du so ganz gut darauf vertrauen kannst?
Ich glaube, ich lerne das gerade noch. Wie ist es bei dir?
Gar nicht.
Oh.
Ja, aber ich habe so das Gefühl, dass Bauchgefühl halt was ist, was dir immer so ganz gut den Weg weisen kann. Manchmal hast du einfach so mit bestimmten Menschen, du kannst es gar nicht erklären und es ist nichts Besonderes passiert, aber du hast manchmal mit bestimmten Menschen oder in manchen Situationen einfach ein komisches Gefühl. Mhm. Ne? Und ich habe nicht so einen guten Zugang dazu, glaube ich.
Okay.
Aber ich glaube, dass es halt voll wichtig ist, dass man das hat, weißt du?
Voll. Es ist so ein, ich glaube, es ist aber auch was man so ein bisschen schärfen und lernen kann. Ich glaube, wenn man so ein bisschen in sich geht und öfter mal wirklich einen Schritt zurückgeht in so Entscheidungssituationen und dann wirklich guckt, okay, was sagt jetzt mein Innerstes, wenn ich jetzt versuche, irgendwie nicht auf meine strategischen Angstgedanken irgendwie einzugehen. So, was sagt jetzt mein Bauchgefühl? Aber ey, bevor wir jetzt hier zu so einem Selbsthilfe-Podcast werden, erzählen wir doch gleich mal die erste Geschichte. Die erste Story heißt Der Reporter. Wir schreiben das Jahr 1883. Jack Hogan ist ein junger Reporter bei einer großen Tageszeitung in Philadelphia. Wie all seine Kollegen ist Jack immer auf der Suche nach einer guten Geschichte. Doch es gibt Tage, an denen passiert nicht allzu viel in der Welt und die Geschichte bleibt aus. So ist es auch an diesem Montagmorgen. Jack sitzt frustriert vor seiner Schreibmaschine. Um ihn herum hört er die anderen Reporter eifrig in die Tasten hauen. Doch ihm will einfach nichts einfallen. Er lässt verzweifelt den Kopf auf den Schreibtisch sinken, als der Herausgeber in die Redaktion kommt und seine Runde dreht. Neben Jack bleibt er stehen. »Brauchen Sie ein neues Farbband, Hogan?« Jack schreckt auf. Stotternd gesteht er seinem Chef, dass er keine Geschichte hat. Doch der Herausgeber will nichts davon hören. »Das ist lächerlich. Ein guter Reporter kann überall eine Geschichte finden. Wir sind hier in einer der größten Städte des Landes. Zeigen Sie Initiative, dann wird das schon.« Doch der Tag vergeht und Jack findet einfach nichts, worüber er berichten könnte. Als es draußen immer dunkler und die Redaktion zunehmend leerer wird, wird Jack immer deprimierter. Sein Hass auf diese ereignislose Stadt steigt. Er geht alle paar Minuten zum Ticker, in der Hoffnung, dass dieser irgendwelche Neuigkeiten ausspuckt. Als seine Kollegen fragen, ob er mit auf ein Feierabendbier kommt, lehnt Jack ab. Er will noch warten, vielleicht kommt ja noch was. Aber nichts passiert. Erschöpft und hundemüde lässt Jack sich auf das Sofa im Besprechungszimmer fallen. Inzwischen ist niemand mehr hier. Die Redaktion ist leise, leer und dunkel. Jack schläft sofort ein. Doch sein Schlaf ist unruhig. Er wälzt sich hin und her. Im Traum sieht er unfassbare Bilder vor sich. Ein monströser Vulkanausbruch. Tonnenweise glühende, dampfende Lava, die sich über Gestein ergießt. Explosionen, die kilometerweit die Erde beben lassen und alles Leben zerstören. Schweißgebadet schreckt Jack hoch und weiß sofort, das ist der Stoff für eine gute Kurzgeschichte. Er eilt zu seiner Schreibmaschine, um alles festhalten zu können, bevor die Bilder dieses realen Traumes verblassen. Jack verliert sich in den Tasten. Die Finger schreiben wie von selbst. Er malt mit seinen Worten die Tropeninsel Polipai. Ein einziges Paradies mit einer idyllischen Lagune, in der die Inselbewohner baden. Doch plötzlich beginnt die Erde zu beben und dann geschieht es. Ein gewaltiger Vulkanausbruch. Der ganze Berg explodiert, die Eruption löst eine Flutwelle aus, die Insel unter sich begräbt. In weniger als einer Stunde ist Jacks Geschichte fertig. Er ist ausgelaugt, der Traum hatte eine Menge Kraft gekostet, er will nur nach Hause und ins Bett. Am nächsten Tag schläft Jack aus, bis ihn ein Kollege aufgeregt weckt und ihm sagt, er müsse sofort zur Arbeit kommen. Der Herausgeber habe nach ihm gefragt. Irritiert macht sich Jack auf den Weg. Als er die Redaktion betritt, wird er von Applaus und Beifall begrüßt. Seine Kollegen beglückwünschen ihn, stillen seine Hand, klopfen auf seine Schultern. Der Herausgeber kommt auf ihn zu und ruft euphorisch. Mein Glückwunsch, Hogan, der Artikel rast durchs Land. Eine richtige Sensation. Und wir hatten sie zuerst. Jack wird schlagartig schlecht, als er realisiert, was passiert ist. Er hatte gestern Abend seine Geschichte in der Schreibmaschine vergessen. Der Redaktionslaufbursche muss sie gefunden und vorgelegt haben. Und der Herausgeber hat die Story direkt in die heutige Ausgabe gepackt. Kreidebleich und nach Worten ringend erklärt Jack seinem Chef, dass die Geschichte erfunden ist. Dass es die Insel nicht gibt, dass es den Vulkan nicht gibt und dass die Redaktion eine Berichtigung drucken muss. Der Herausgeber wird stinksauer und fängt an zu schreien. Eine Berichtigung? Noch nie in meinem Leben musste ich eine Berichtigung drucken. Damit machen wir uns zum Gespött der Stadt. Er beschimpft Jack, dass dieser nie wieder Initiative zeigen solle und verschwindet in seinem Büro, um eine Berichtigung zu schreiben. Jack setzt sich niedergeschlagen an seinen Schreibtisch. Wie konnte er nur die Geschichte in seiner Schreibmaschine vergessen? Er fühlt die Blicke seiner Kollegen auf sich und würde am liebsten im Boden versinken. Dann aber kommt plötzlich der Herausgeber freudestrahlend auf ihn zu. Hogan, Sie sind kein Reporter, Sie sind ein Hellseher, ruft er. Fragend schaut Jack in das aufgeregte Gesicht seines Chefs. Es gab einen Vulkanausbruch auf der Insel vor Krakatoa, in den Meerengen westlich von Java. Der Vulkan ist immer noch aktiv, vielleicht geht die Insel unter. Und nun stellen Sie sich das vor. Die Einwohner nennen die Insel Polipai.
War Jack ein Hellseher? Hatte er eine Vorahnung von dieser Naturkatastrophe? Ist alles nur ein Zufall gewesen? Gut möglich. Doch woher wusste Jack dann, wie die Ureinwohner die Insel nannten? Dieser Name ist so obskur, dass er in keinem Lexikon zu finden ist. Ist Jack Hogan tatsächlich ein echter Coup gelungen? Oder haben wir uns das nur zusammengeträumt?
Was denkst du?
Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Geschichte wahr ist.
Glaubst du an so prophetische Träume?
Ein bisschen schon, aber nicht wirklich. Mhm. Und dass er diesen seltenen Namen auf diesen seltenen Namen kommt, ohne dass er ihn vorher schon mal gehört hat.
Ja.
Ich habe ganz kurz, als du erzählt hast, gedacht, okay, vielleicht kannte der diesen Namen einfach vorher schon, weil er sich ja mit viel Weltgeschehen beschäftigt.
Voll.
Und so.
Oder irgendwo mal aufgeschnappt oder so, ohne das wirklich bemerkt zu haben.
Und er hat ja letztendlich von einem Vulkanausbruch geträumt. Mhm. Ne? Das heißt, so abwegig ist das ja eigentlich gar nicht. Weißt du, ist ja wirklich was passieren kann. Was ich mir vielleicht vorstellen kann, falls wir vielleicht auch davon ausgehen können, dass die Geschichte ein bisschen ausgeschmückt ist, ist, dass er das vielleicht irgendwann mal geträumt hat und es so zeitversetzt, nicht direkt am nächsten Tag, aber vielleicht, keine Ahnung, ein Jahr später oder mehrere Monate später passiert ist.
Ja, ich muss ehrlich sagen, irgendwas in mir sagt, dass die Story wahr ist.
Ja?
Ja. Ich weiß aber nicht, ob das meine Intuition ist oder einfach nur mein, anderes Gefühl oder ich weiß es nicht. Ich habe manchmal so Träume, die dann wahr werden, aber das ist so ganz, ganz random Krams. Zum Beispiel habe ich mal geträumt, dass mir jemand ein Überraschungsei schenkt und das ist ja in unserem Alter wirklich gewöhnlich. Ja. Und tatsächlich am nächsten Tag kam jemand und hat mir so ganz, ganz random ein Überraschungsei geschenkt. Das ist so, also weißt du, solche Sachen träume ich manchmal, die so ganz random sind. Oder zum Beispiel habe ich letztens geträumt, dass ich einem Bekannten von mir, den ich voll selten sehe, treffe und dass er mir so einen Kuss auf die Wange gibt und ich das komisch finde. Und das tatsächlich am Tag danach genauso passiert. Also manchmal habe ich schon so Sachen. Deswegen, also ich meine, gut, das ist jetzt eine sehr detaillierte Geschichte und ein sehr detaillierter Traum. Aber irgendwie glaube ich, dass es wahr ist. Ob das jetzt wirklich dann schon gedruckt wurde und Tageszeitung pipapo, I don't know.
Ja.
Aber ich irgendwas, ja, ich glaube, es ist wahr.
Mich hat's nicht überzeugt.
Okay, wollen wir wieder ums Mittagessen wetten?
Aha.
Alles klar, ich sag ja, du sagst nein.
Okay.
Let's go, ein Deal. Handschlag drauf.
Kommen wir zur zweiten Geschichte, die ich dir mitgebracht habe. Mhm. Und die nennt sich Wie im Traum. Maggie Porter ist noch sehr klein, als ihre Tagträume beginnen. Vielleicht 5 oder 6 Jahre alt. Immer wieder schweifen ihre Gedanken unkontrolliert ab und sie malt sich, ohne es zu wollen, verstörende Szenarien aus. Häufig geht es dabei um Autounfälle oder andere Unglücke, bei denen ihre Eltern, Geschwister oder Freundinnen sterben. Wie das bei den meisten Träumen so ist, sind die Bilder vor Maggies innerem Auge dabei häufig verschwommen. Sie sieht keine klaren Gesichter, aber spürt trotzdem, wenn es um geliebte Menschen geht. In diesen Momenten ist Maggie wie in Trance. Von außen beobachtet sieht es aus, als würde sie lediglich angestrengt über etwas nachdenken. Doch für Maggie selbst fühlt es sich an, als wäre sie stille Beobachterin ihrer schlimmsten Ängste. Zwischen all diese Albträume mischt sich ein Szenario immer wieder. Es ist anders als alle anderen. Normalerweise sind ihre Gedankenausflüge mit tiefen Emotionen verbunden. Doch bei diesem einen fühlt Maggie nichts. Sie spürt keine wirkliche Verbundenheit. Die Menschen lösen keine eindeutigen Gefühle in ihr aus. Und doch mischen sich die Bilder immer wieder in ihre Gedanken. Die Szenen zeigen einen Supermarkt oder eine Drogerie und eine ältere Frau vor einem Regal. Maggie fühlt zwar eine seltsame Vertrautheit zu der Frau, doch sie kann sie nicht eindeutig zuordnen. Dann auf einmal kommt ein Mann auf die Frau zu. Er holt ein Klappmesser aus seiner Manteltasche hervor, sticht der Frau damit mehrmals in die Brust und rennt aus dem Laden. Er steigt in ein Auto und fährt davon. An dieser Stelle werden die Bilder in Maggies Traum scharf. Sie sieht das Kennzeichen. 5EFP898. Über mehrere Jahre hinweg sieht Maggie diese Szenen immer und immer wieder. Dann auf einmal, als sie etwa 12 ist, hören die Tagträume plötzlich auf. Sie wird älter und mit der Zeit verblassen ihre Erinnerungen an die schrecklichen Bilder. Sie erklärt sich ihre Tagträume als kindliche Fantasien. Und als sie erwachsen ist, denkt sie kaum mehr an sie zurück. Inzwischen ist Maggie 52 Jahre alt. Sie lebt mit ihrem Mann in einer kleinen Stadt vor Los Angeles, nur wenige Straßen von ihren Eltern entfernt. Jeden Samstag erledigen Maggie und ihre Mutter Georgia zusammen ihre Wocheneinkäufe im gleichen Lebensmittelladen. So auch an diesem Samstag. Sieh nur, der Supermarkt hat geschlossen, ruft Georgia, als Maggie das Auto auf den Parkplatz lenkt. Sie stehen vor einer großen Baustelle. Nur 2 Meilen weiter hat ein neuer aufgemacht. Den können wir ja mal ausprobieren, antwortet Maggie und lenkt den Wagen zurück auf die Straße. Als sie das Geschäft betreten, wird Maggie plötzlich etwas unwohl. Der Laden kommt ihr seltsam bekannt vor, obwohl sie noch nie hier gewesen ist. Sie geht einige Schritte hinter Georgia, als diese plötzlich stehen bleibt. In diesem Moment steigt in Maggie die blanke Panik auf und sie sieht all die Bilder wieder vor sich, die sich in den letzten 40 Jahren immer tiefer in ihr Unterbewusstsein gegraben haben. Maggie schreit, Mama, lauf weg! Sie will ihre Mutter packen und aus dem Laden ziehen, doch Maggie ist wie versteinert. Sie hört die Schritte hinter sich, dreht sich um und sieht einen Mann auf sie und ihre Mutter zulaufen. Sie sieht, wie er ein Klappmesser aus seiner Manteltasche zieht, wie er ohne zu zögern ausholt. Nein, schreit Maggie. Sie will zu ihrer Mutter, um diese vor dem Angreifer zu schützen. Doch der Mann steuert nicht auf Georgia zu. Stattdessen bleibt er vor Maggie stehen und stößt ihr das Messer in die Brust. Immer und immer wieder. Für Maggie vergehen diese Sekunden wie in Zeitlupe. Sie realisiert, die Frau, die sie im Traum gesehen hat, ist sie selbst. Der Mann lässt von ihr ab und rennt aus dem Supermarkt. Maggie bricht zusammen. Georgia stürzt auf sie zu. Mit letzter Kraft presst Maggie hervor. 5EFP898, sein Kennzeichen. Georgia beugt sich über ihre Tochter. Menschen bilden einen Kreis um die beiden. Nur wenige Minuten später sind Sanitäter da. 2 Polizisten ziehen Georgia von Maggie weg. Sie starrt auf das Blut, während die Szenen von zuvor wie Blitze in ihre Gedanken einschlagen. Dann erinnert sie sich an Maggies Worte und läuft auf den Polizisten zu. Sein Kennzeichen ist 5EFP898. Sie müssen ihn finden, stammelt Georgia. Sie wiederholt die Ziffern und Buchstaben so lange, bis einer der beiden Polizisten über Funk eine Suchmeldung für das Auto mit diesem Nummernschild durchgibt. Kurze Zeit später wird der Wagen auf dem Highway 1 kurz unter Los Angeles aufgehalten und ein blutüberströmter Mann wird verhaftet. Er gesteht die Tat sofort, doch die Hintergründe verschweigt er. Maggie stirbt noch im Supermarkt an ihren Verletzungen. Georgia erfährt nie, weshalb ihre Tochter ermordet wurde.
Ein Tagtraum aus der Kindheit, der sich 40 Jahre später als tragische Vision herausstellt, die sich bewahrheiten soll. Hat Maggie wirklich schon als kleines Mädchen ihren eigenen Tod vorhergesehen, ohne sich selbst zu erkennen? Oder glaubte sie nur, sich erinnern zu können, weil sie als Kind zu viele Albträume hatte? Wie aber erklärt sich dann, dass Maggie ihrer Mutter das Nummernschild des Wagens nennen konnte, in dem tatsächlich der Täter saß? Hat dieser wahr gewordene Albtraum wirklich stattgefunden? Oder ist die Geschichte selbst nur erträumt?
Ich glaube das nicht.
Vielleicht glauben wir es aus demselben Grund nicht. Ich bin jetzt mal gespannt,
sie ist gestorben. Wann soll sie erzählt haben, dass sie das als Kind geträumt hat?
Genau, das habe ich auch
gedacht.
Guck
mal, wir zwei Detektive.
Ist so, ne? Ich dachte mir auch so, das kann ja gar nicht sein, weil sie hat es ja niemandem gesagt. Also zumindest geht es aus der Geschichte nicht hervor, dass sie es erzählt hat.
Voll.
Es könnte
als
sein,
ob sie so beim Sterben noch sagt, so.
Ja.
Ja, du hast recht, es kann sein, dass sie als Kind, ne,
erzählt. Dass es ihre Mutter erzählt hat. Aber dann hätte ihre Mutter sich ja wahrscheinlich direkt daran erinnert und sagt, ah, sie hatte doch immer diese Tagträume und so. Und das kam irgendwie nicht vor.
Ich glaube das nicht.
Ich glaube auch
Und außerdem ist die Story auch einfach so schrecklich. Ich will das auch nicht glauben, dass das wahr ist.
Ja.
Okay, wir sind uns einig.
Ja.
Die Geschichte ist falsch.
Ja, safe.
Die dritte Geschichte heißt Der wahnsinnige Retter. Es fängt immer gleich an. Die Umgebung verschwimmt, die Geräusche dringen in den Hintergrund. Dann sieht Milan Dinge. Fremde Menschen an vertrauten Orten. Es sind immer wahre Horrorszenarien. Ein Überfall, ein Unfall, ein Angriff. Milan Rousseau ist überzeugt, dass er die Zukunft sieht und dass diese Ereignisse aus seinen Visionen tatsächlich eintreten werden. Er kennt die Menschen, die er sieht, nicht. Ihre Gesichter sind ein wenig verschwommen, aber er sieht die Orte, an denen es geschehen wird, und die Umstände. Und er weiß, dass die Visionen ihm den nächsten Tag voraussagen. Er ist sich da so sicher, weil er, seitdem die Visionen angefangen haben, jedes Mal zu dem besagten Ort geht, um das Unglück zu verhindern. So hat Milan beispielsweise schon eine alte Frau gestützt, die sonst schlimm gefallen wäre. Er hat einen Raubüberfall verhindert, indem er schon vorab die Polizei gerufen hat. Und er hat eine Katze vor dem Ertrinken gerettet. Er weiß nicht, wo diese Visionen herkommen und warum sie gerade ihn heimsuchen, aber er fühlt sich auserkoren, den Menschen zu helfen. Doch als Retter in der Not lastet eine große Verantwortung auf ihm, die ihn auslaugt. So driftet Milan immer mehr in einen Zustand der Erschöpfung ab. Sein Freund Fabio macht sich langsam Sorgen um ihn. Er hat versucht, Milan zu unterstützen, aber es fällt ihm schwer zu glauben, dass er tatsächlich die Zukunft vorhersehen kann. Andere Menschen in Milans Umfeld sind noch weniger verständnisvoll als Fabio. Sie halten ihn schlichtweg für verrückt. Doch Milan wird nicht aufhören zu helfen. Er kann nicht. Eines Tages, er sitzt gerade in einem Café, geht es wieder los. Seine Sicht verschwimmt, um ihn herum wird alles still. Er sieht, wie ein Kind über die Straße läuft und von einem Motorrad erfasst wird. Milan erkennt die Straße, es handelt sich um eine große Kreuzung, die in der Nähe seines Arbeitsplatzes liegt. Er weiß sofort, er muss morgen dort sein, um dieses Kind zu retten. So macht er sich am nächsten Tag früh am Morgen auf den Weg zu der Kreuzung und entdeckt aus der Ferne ein Mädchen. Sie muss es sein. Ihr Pferdeschwanz wippt bei jedem Schritt und ihr Schulrucksack leuchtet in hellem Grün. Mist, er ist zu spät. Sie nähert sich bereits der Kreuzung und er ist noch zu weit von ihr entfernt. Milan startet einen Sprint. Sie ist zu weit weg. Er beginnt zu schreien. Hey, du, bleib stehen, pass auf! Aber der Verkehrslärm um ihn herum ist zu laut und sie hört ihn nicht. Dann fällt ihm etwas ein. Wenn er das Mädchen nicht aufhalten kann, dann muss er das Motorrad aufhalten. Er schaut um sich herum und entdeckt ein Motorrad, das sich der Kreuzung aus der gleichen Richtung wie Milan nähert. Ohne nachzudenken springt er auf die Straße und versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Er schreit und fuchtelt wild mit den Armen. Der Motorradfahrer ist davon sichtlich erschrocken. Er verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und kracht an ein Auto. Dieses Auto wiederum fährt in das Auto vor ihm. Und so entsteht innerhalb weniger Sekunden ein riesiger Unfall, in den mehrere Fahrzeuge verwickelt sind. Dieses Ereignis verändert Milans Leben grundlegend. Er ist für diesen schrecklichen Unfall verantwortlich, in dem mehrere Menschen zu Schaden gekommen sind. Zwei Menschen verloren dabei ihr Leben. Milan, der bisher nur Leben gerettet hat, so glaubt er zumindest, kann mit dieser Schuld nicht umgehen. Sein Freund Fabio kann jetzt nicht mehr tatenlos zusehen. Er macht sich riesige Sorgen um ihn. Milan, ich habe dich bei deinen Visionen unterstützt. Ich wollte dir das glauben, aber das ist jetzt richtig gefährlich geworden. Nun sind alle davon überzeugt, dass Milan verrückt geworden ist. Vorahnungen? Wer glaubt denn an sowas? Außerdem ist ja noch nie das eingetroffen, was Milan vorhergesagt hat. Bis zu diesem Zeitpunkt dachte Milan, dass der Grund dafür war, dass er es bisher immer rechtzeitig verhindern konnte. Auch dieses Mal ist nicht das eingetreten, was er vorhergesagt hat. Dem Kind aus seiner Vision ist nichts passiert. Aber stattdessen hat er einen katastrophalen Autounfall verursacht, bei dem sogar Menschen ums Leben gekommen sind. Vielleicht hat Fabio recht. Inzwischen ist Milan mehr eine Gefahr für andere, als dass er ihnen hilft. Und vielleicht sind diese Vorahnungen nichts anderes als sehr realistische Tagträume von Orten, an denen er schon gewesen ist. Langsam beginnt Milan an sich selbst zu zweifeln. Er hat Angst, komplett durchzudrehen. Und so stimmt er zu, sich in eine Psychiatrie einweisen zu lassen. In der ersten Nacht in der Psychiatrie liegt er im Bett und hört dem Treiben des traurigen Ortes zu. Schwere Schritte, die sich über den Gang schleppen, die Schreie einer Patientin, das Klackern von Pillen in ihrer Dose. Und dann geschieht es. Das Zimmer verschwimmt vor seinen Augen und die traurige Geräuschkulisse verstummt. Noch eine Vision. Milan sieht eine Fabrik. Hunderte von arbeitenden Menschen an einem Fließband. Es handelt sich um einen bekannten Kleidungshersteller in der Stadt, das erkennt er sofort. Plötzlich sieht er aufsteigenden Rauch. Eine Flamme dringt in den Raum, das Feuer vermehrt sich, bis es alle Fluchtwege versperrt. Die Arbeitenden sitzen fest inmitten der immer größer werdenden Flammen. Kaum einer schafft es, zu entkommen. Der Schrecken vor diesen grausamen Bildern lässt Milan aus seiner Vision hochschrecken. Er muss etwas tun, sonst verbrennen unzählige Menschen in dieser Fabrik. Er ruft seine Therapeutin zu sich und erzählt ihr von seiner Vision. Sie hört ihm mit viel Verständnis zu, doch sie weiß, aus welchem Grund er hier ist. Sie weiß von den Wahnvorstellungen, die Milan heimsuchen, und von dem verhängnisvollen Ereignis, zu dem sie geführt haben. Und so gibt sie Milan nur ein Beruhigungsmittel und spricht ihm gut zu. Doch Milan kann nicht einfach aufgeben. Sie müssen mich gehen lassen. Ich muss dahin, sagt er flehend. Das können wir nicht. Sie befinden sich hier in der geschlossenen Anstalt. Es ist besser für Sie, wenn Sie hier bleiben, antwortet die Therapeutin. Milan versucht sie zu überzeugen, wenigstens bei dem Hersteller anzurufen und die Leute zu warnen. Doch die Therapeutin nimmt seine Worte nicht ernst. Diese Menschen sind nicht Ihre Verantwortung, Herr Russo, sagt sie. Ihre einzige Verantwortung in diesem Moment sind Sie selbst. Trotz Milans verzweifelter Bitte muss er irgendwann akzeptieren, dass es keinen Sinn hat, sich weiter aufzuregen. Er nimmt die Beruhigungsmittel und legt sich ins Bett. Unter ständigem Hin- und Herwälzen schläft er schlussendlich ein. Das Medikament und die Erschöpfung der letzten Nacht setzen ihn bis zum Mittag des nächsten Tages außer Gefecht. Geweckt wird er durch das Radio, das sein Bettnachbar für die Nachrichtendurchsage laut aufdreht. Der Nachrichtensprecher berichtet von einem Feuer in einer nahegelegenen Kleidungsfabrik. Bei dem Unglück sind 150 Menschen ums Leben gekommen. Es ist genau das eingetreten, was Milan in seiner Vision vorhergesehen hat. Nur war er dieses Mal nicht da, um es aufzuhalten.
Milan sieht immer wieder schlimme Ereignisse vorher. Von Menschen, die er überhaupt nicht kennt. Eines Tages geht er bei dem Versuch, sie aufzuhalten, zu weit und verschlimmert die Situation. Um sich und andere zu schützen, lässt er sich in die Psychiatrie einweisen. Die nächste Vorahnung, ein Brand in einer Fabrik, kann er nicht verhindern. Und 150 Menschen kommen ums Leben. Sind Milans Visionen tatsächlich Vorhersagen wahrer Ereignisse? Konnte er wirklich so viel Unglück abwenden? Oder war es nur Zufall, dass sich der Brand aus seiner Vision bewahrheitete? Beruht diese Geschichte auf wahren Vorkommnissen? Oder leiden wir inzwischen selbst unter Wahnvorstellungen?
Was denkst du, Lolita, ist die Geschichte wahr?
Ich glaube, weil ich habe ja gesagt, dass die erste Geschichte nicht stimmt, ne? Da waren wir uns ja nicht einig. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass es die erste Folge ist, in der jede Geschichte falsch ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die wahr ist.
Okay.
Du?
Ich finde die auch ein bisschen zu hart.
Ja.
Ach, gleichzeitig muss ich halt auch so dann wieder so an meine Überraschungsei-Träume denken.
Ja, aber war das echt so? Also kannst du dir, also weil bei dem Thema Vorahnung oder Vision oder keine Ahnung was. Ich gehe immer voll mit, wenn gesagt wird, okay, man hat ein Bauchgefühl, dass irgendwas nicht richtig ist oder sowas. Oder das kann ich mir immer gut vorstellen. Aber immer sobald so explizite Szenen beschrieben werden, da bin ich immer so,
doch.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Doch, kann ich mir vorstellen. Ach, krass. Also kann ich mir vorstellen, einfach weil ich, und da will ich jetzt nicht so weit so übelst intensiv drauf eingehen, aber ich habe einmal so einen Traum gehabt, der so detailliert war. Und das war so crazy. Deswegen, ich glaube halt, dass es passieren kann. Ich weiß aber halt nicht, ob diese Story wahr ist. Mhm. Glaubst du generell nicht an so sogenannte übernatürliche Kräfte, was so Prophezeiungen und so betrifft?
Nicht so sehr. Hm. Immer nur so ein bisschen.
Ich finde es auch immer so ein bisschen weird.
Ja, immer sobald beschrieben wird und dann ist er links eingebogen und dann die Straße runter und dann auf einmal ist das Haus da an genau der Stelle irgendwie eingestellt. So, dann denke ich immer so, als ob.
Zu
oder,
genau.
Ja, oder wenn sie so Szenenbilder beschreiben und es sieht dann genau so aus und so, dann bin ich immer so, oh, kann ich mir nicht vorstellen.
Das verstehe ich.
Deswegen glaube ich tatsächlich, dass diese Geschichte auch nicht stimmt.
Okay, ich glaube, ich gehe mit.
Okay.
Ich glaube, du hast recht und auch wenn ich an Übernatürlichkeit, was auch immer das bedeuten soll, schon ab und zu mal glaube, glaube ich auch, dass diese Story nicht wahr ist.
Okay.
Bitte schreibt uns doch mal, ob ihr daran glaubt, dass es Menschen gibt, die sogenannte übernatürliche Kräfte haben und Träume oder Visionen haben, die wahr werden. Oder vielleicht habt ihr ja selber welche. Bitte teilt das mit uns. Ich bin total gespannt auf die Auflösung gleich, aber vorher spielen wir mein Lieblingsspiel, X-Stories. Alisa. Willkommen zurück.
Hallo.
Wir freuen uns auf eine neue X-Story und neues Rätselraten jetzt.
Ich freue mich auch. Und wenn ihr ready seid, würde ich direkt anfangen und euch ein Szenario geben, wo ihr dann rausfinden müsst, was passiert ist.
Okay.
Fred gewinnt sehr viel Geld beim Wetten. Man munkelt, er habe hellseherische Fähigkeiten. Was ist nur sein Geheimnis?
Wettet er auf Pferde?
Nein.
Wettet er so Sportwetten?
Ja.
Sportwetten. Kennt er Manager?
Nein.
Ist er selber in der Welt, in dieser Sportwelt tätig gewesen schon mal?
Nein.
War, also okay.
Ist es wichtig, was für Sportwetten das ist, also was, um was für einen Sport es geht?
Nicht direkt.
Okay.
Hat er einen geheimen Plug, irgendjemand, der ihm was zuflüstert?
Nein.
Also er hat nicht wirklich hellseherische Fähigkeiten wahrscheinlich, ne?
Nein.
Kannst du es nochmal vorlesen, bitte?
Ja. Fred gewinnt sehr viel Geld beim Wetten. Man munkelt, er habe hellseherische Fähigkeiten. Was ist nur sein Geheimnis?
Er verarscht. Er hat die Wetten vorher gar nicht richtig abgegeben, sondern macht irgendwie im Nachhinein, fälscht er irgendwie, was er da gesagt hat.
Nein.
Also er betrügt ja in irgendeiner Form, ne? Passiert das bei, also der Betrug bei der Wette, also bei dem Sport, oder im Nachhinein, als er dann, wenn dann die Wette aufgegeben ist? Weißt du, was ich meine?
Das Erste, beim Sport. Ich kann euch einen kurzen Hinweis geben, wenn ihr wollt. Und zwar tippt er nur bei den Wetten in einem bestimmten Stadion richtig. Also bei den Spielen, die in einem bestimmten Stadion stattfinden.
Oh, er hat Informationen über, also es ist wahrscheinlich Fußball?
Ja.
Er hat Informationen darüber, ob im Rasen irgendwas, wie im Rasen irgendwas ist?
Nein.
Aber es war eigentlich kein schlechter Guess.
Danke. Danke, Babe.
Aber ist irgendwas mit dem Stadion?
Nein.
Wird das Spiel manipuliert anhand dessen, was er sagt?
Nee, das nicht.
Also nicht anhand dessen, nicht was er sagt. Das Spiel wird aber manipuliert.
Ja.
Und er kennt die Person, die das Spiel manipuliert und die Person sagt ihm, was passieren wird.
Er kennt die Person ziemlich gut.
Er ist die Person?
Ja.
Ah, er ist der Trainer?
Nein.
Okay, er ist aber einer, warte mal, ich habe doch vorhin gefragt, ob er, ist der Stadionbesitzer?
Nein, wollt ihr noch einen Tipp haben?
Oder ja,
wollt ihr Okay.
Ich habe das Gefühl, wir sind auf einer heißen Fährte.
Ja, okay.
Aber ich habe ja vorhin gefragt, ob der im Sportbereich tätig ist.
Ja, und dann hat sie gesagt, nein, ne?
Ja.
Also, sein Job bringt ihn regelmäßig ins Stadion, aber er hat nichts mit Sport zu tun.
Ist er Rasenverleger?
Nein.
Ist er, also muss er irgendwas bauen in dem Stadion?
Nein.
Vor dem Fußballspiel?
Ist er fürs für irgendwie Catering oder irgendwas zuständig?
Ja.
Ja. Für die Getränke zuständig. Ja.
Er ist Getränkelieferant.
Er macht Doping in die Getränke von den Fußballern, die er gewinnen lassen will.
Auch gut, aber nein.
Scheiße, krasse Idee, oder?
Oder er macht irgendwas in die Getränke von denen, die verlieren sollen.
Ja.
Irgendwas so abführmittelmäßig. Abführmittel.
Ja. Also er vergiftet die Getränke und die Spieler werden dann krank oder weniger leistungsfähig.
Okay.
Und somit weiß er, dass es anders ist.
Also er wettet aber die ganze Zeit nur, dass es sozusagen, wer gewinnt und wer verliert und nicht genau auf die Zahlen. Wie.
Genau, ja.
Okay.
Ja, das ist es schon. Ja.
Geil.
Na gut.
Wir sind wieder am Start.
Aber das ist nicht wahr, oder?
Nein, das ist nicht wahr.
Ist
ich glaube, das würde sehr schnell auffliegen.
Das wäre ein bisschen sus. Danke, Alisa.
Gerne.
We did it. Wie viel Zeit haben wir gebraucht?
Ein bisschen über 3 Minuten.
Guck mal an. Look at us. Kommen wir zu der Auflösung unserer Stories. Ich bin sehr gespannt darauf, denn heute ging es ja um Vorahnung und irgendwie habe ich so eine Verbindung zu diesem Thema.
Mhm.
Die erste Geschichte, die wir auflösen, ist die Geschichte über Jack Hogan, der ein Reporter ist, der eine Geschichte schreibt, die er geträumt hat und auf einmal wird sie wahr. Ich habe gesagt, ich glaube, sie ist wahr. Du hast gesagt, erstunken und erlogen.
Was ist mit diesem jungen Reporter, der von einem Vulkanausbruch träumte? Ist diese Geschichte womöglich wahr? Ja, sie hat sich tatsächlich zugetragen.
In welchem Universum?
Mittagessen geht auf dich.
Sag mir mal bitte, in welchem Universum sich diese Geschichte zugetragen hat?
In diesem Pamplia, oder wie das hieß. Pampila. It happened.
Auf gar keinen Fall. Unter gar keinen Umständen.
Ey, Jonathan Frakes hat gesagt, es ist wahr, so it's the truth.
Ist eigentlich, wenn Johnny sagt, es war, dann muss wahr sein, aber eigentlich nicht, aber okay. Wir machen weiter mit der Auflösung der zweiten Geschichte, die hieß Wie im Traum. Und da ging es um Maggie Porter, wo sich letztendlich herausgestellt hat, dass sie ihren eigenen Todtag geträumt hat.
Wie fandet ihr die Geschichte von Maggie, die schon als Kind von ihrem eigenen Tod träumte, ohne sich selbst darin zu erkennen? Hat euch die Vorahnung überzeugt? Dann müssen wir euch leider enttäuschen. Sie ist frei erfunden.
That was bullshit.
Ja, ist so.
Okay, wir stoßen an.
Vor allem, weil wir haben auch gesagt, woher soll denn Maggie, die tot ist, irgendwie erzählen, was für Tagträume sie hatte.
Also ich muss hier mal einmal ganz kurz sagen, an unsere Leute, die diese Story geschrieben haben, da habt ihr einen Fehler gemacht, den wir natürlich direkt durchblickt haben.
Ist so, ne?
Ja. Naja, we gotcha. Kommen wir zur dritten und letzten Story. Die Geschichte hieß Der wahnsinnige Retter. Es geht um Milan, der immer wieder Visionen hat und versucht, diese zu verhindern, bis sein Eingreifen in das normale Geschehen der Welt einen ganz furchtbaren Unfall zur Folge hat und er sich in eine Psychiatrie einweisen lässt.
Und was sagt ihr zu der Geschichte über den Mann, der aufgrund von Visionen in die Psychiatrie eingewiesen wird und seine letzte Vorhersage daher nicht verhindern kann? Entspringt sie wahren Begebenheiten? Nein. Diese Geschichte haben wir uns nur ausgedacht. Die Vorhersagen sind nichts weiter als das. Die Wahnvorstellungen einer einfallsreichen Redakteurin.
Sehr gut.
Ja.
Gott sei Dank ist das nicht passiert.
Ja.
Aber ganz kurz, ich habe schon wieder vergessen, ob ich gesagt habe, dass sie war es oder nicht.
Nee, wir haben beide gesagt, dass sie nicht war
es. Okay, sehr gut.
Beide.
Ey, warte mal ganz kurz.
Nein.
Warte.
Ich weiß, was du sagen willst. Ja, aber doch. Nein, nein.
Ich habe heute alle richtig geraten. Nein. I am the winner and I am the champion. Weißt du auch warum? Weil meine Intuition und meine Vorahnung so on point sind. I won.
Guck mal, ich weiß, dass du dich jetzt freust, ja, ne? Aber die erste Geschichte, Leute, ihr könnt ja sagen, ob ihr wirklich, wirklich, wirklich glaubt, dass diese Geschichte wahr ist. Wir sind uns nicht ganz so sicher dabei.
Ich bin mir sicher. Jonathan Frakes is not a liar.
Aber ja, geil. Das erste Mal, dass
einer von uns
mäßig
alles richtig geraten hat.
Aber ja.
Ihr könnt uns gerne mal unten, das ist so ein nices Tool bei Spotify, reinschreiben, wie viele von den Stories ihr heute richtig geraten habt.
Mhm.
Und wir freuen uns sehr über euer Feedback, über eure Gedanken dazu. Hat euch diese Folge gefallen? Folgt uns gerne auf Instagram, X-Faktor, das Unfassbare, der Podcast.
Und wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Bis dann.
Ciao.
Lagt ihr immer richtig oder konnten wir euch hinters Licht führen? Ist es nicht erstaunlich, dass sich Wahrheit und Fiktion meist auf schmalem Grat bewegen? Doch egal ob reales Ereignis oder Märchen, die Geschichten bleiben eines: unfassbar. Euer Jonathan Frakes.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. By OMR.